Wir waren in dieser Mitte des Platzes und wir wussten, wenn die uns jetzt haben, dann werden wir verschleppt und weiß ich nicht, in welchem Verlies wir dann landen. Und da dachte ich schon so, oh mein Gott, jetzt ist vorbei.
Nathalie Amiri war jahrelang Studioleiterin in Teheran als Iran-Korrespondentin der ARD. Wir sprechen darüber, wie gefährlich dieser Job einer Journalistin da ist, warum er gerade deshalb aber auch so wichtig ist, und es geht um unsere gemeinsame Lieblingsserie.
Und dann switchte ich zwischen meinem Leben und Homeland und manchmal habe ich die Fiktion mit der Realität verwechselt, weil mein Leben so ähnlich war.
Nathalie moderiert den Weltspiegel im Ersten, den Euroblick im BR und sie hat ein Buch über den Iran geschrieben. Die Studioleiterin in Teheran musste sie vor einem Jahr aufgeben. Die Gefahr einer Entführung sei zu groß. Jetzt ist sie zurück in München. Wie sehr sie den Iran gerade vermisst?
Ich sage immer, mein Kopf ist deutsch und mein Herz ist persisch. Und mein Herz wird gerade im Moment etwas vernachlässigt. Ja, insofern, ich bin natürlich traurig, aber ich sehe das auch nicht endgültig.
Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
Und ich freue mich über meine 21. Gästin mittlerweile hier im Podcast. Dieses Mal ist es Nathalie Amiri. Hallo Nathalie.
Hallo.
Für dich habe ich einen kleinen Tee vorbereitet und es ist so schade, dass wir uns nur im Videocall sehen und nicht persönlich.
Aber ich habe ja hier auch meinen Tee stehen, ne?
Was hast du denn für einen?
Ja, natürlich schwarzen Tee im Glas.
Schwarzer Tee im Glas, so wie man das eben, ja gut, bei mir gibt es jetzt einfach nur einen Minztee und das Ganze im kleinen 1-Live-Becher, aber es ist auch okay.
Auch
nein, weil ich habe ja in deinem Buch, was ich natürlich auch hier habe, Zwischen den Welten, heißt es Top 5 auf der Bestsellerliste mittlerweile und es wird noch viel höher klettern, bin ich mir ganz sicher. Da hast du in deinem Buch geschrieben von den Teebringern, die im Iran zum Beispiel in Ministerien regelmäßig kommen, irgendwie alle halbe Stunde und den Leuten Tee bringen. Und du hast geschrieben, dass du die Idee so toll findest und das auch gerne in der ARD hättest. Ja, hast du es schon geschafft, bei euch in der Redaktion umzusetzen?
Nee, überhaupt nicht. Ich dachte, ich muss wahrscheinlich so ein Samovar dann aufstellen und mit dem Tablett durchgehen, weil irgendwie kriege ich das nicht hin, dass mir Tee gebracht wird. Also muss ich einfach die Menschen auf den Tee einladen. Ja, also Obdorchi heißt es im Iran. Und es ist nicht nur in den Behörden, sondern wirklich, also überall, in jeder Firma läuft da ein Mann mit einem Tablett und duftenden heißen Tee auf diesem Tablett durch die Gänge. Und dann trinkt man eigentlich permanent Tee.
Ich frage immer als erstes in meinem Podcast, was war denn tatsächlich der erste Medienjob, den du gemacht hast? Was war es bei dir? Was war der erste Medienjob, für den du Geld bekommen hast?
Für den ich Geld bekommen habe oder den ich gemacht habe? Weil ich habe ein Praktikum gemacht im Studium bei Oberfranken TV.
Ja, komm, zählt.
Okay, weil die Geschichte ist die Anti-Mediengeschichte. Also die Geschichte ist wirklich, die hat so geändert, dass ich eigentlich danach definitiv davon überzeugt war, nicht mehr für die Medien arbeiten zu wollen, weil ich habe als Studentin Praktikum gemacht. Ich habe Kovi im Nebenfach in Bamberg studiert. Eigentlich war ich ja, ich bin ja keine ausgebildete Journalistin, sondern habe das ja als Quereinsteigerin, jetzt bin ich quasi als Quereinsteigerin in diesem Job gelandet und jetzt auf diesen Positionen gelandet. Aber original habe ich Diplom-Orientalistik, Schwerpunkt Iranistik mit Islamwissenschaft in Bamberg studiert. Und da hatte ich das Nebenfach Kommunikationswissenschaft, was man ja irgendwie als Journalistin überhaupt nicht so sagen darf. Ne? Also Kovi ist ja nicht so das Fach, mit dem man dann punktet. Egal. Ich musste als Praktikantin dann ins Rathaus nach Forchheim fahren. Da gab es eine Ausstellung von einer Frau, die Katzengesichter auf Steine gemalt hat. Und diese Frau hat wahrscheinlich auch nur Katzengesichter auf Steine gemalt, weil sie nicht kommunizieren konnte. Also ich sollte aber mit ihr ein Interview machen und die hat einfach keine Frage beantwortet und war so hochnervös. Und ich konnte damals auch nicht richtig Fragen stellen. Ich war ja genauso nervös. Also war das einfach eine katastrophale Situation und so trostlos und so frustrierend und so unspannend. Und dann haben wir daraus einen Beitrag geschnitten, der lief dann irgendwie in diesem Regional-TV. Und dann habe ich gesagt, so, das ist nicht meine Welt.
Also das Thema war einfach scheiße. Also diese Gesichter auf den Steinen, das ist natürlich wirklich denkbar unspektakulär. Ja. Dass man da jetzt nicht die große Lust aufs Medienmachen bekommt, ist mir ja klar. Aber das Ding an sich hat dir doch schon irgendwie damals vielleicht wenigstens ein bisschen Spaß gemacht. Dieses Arbeiten fürs Fernsehen, einen Beitrag machen, ist doch eigentlich ganz cool. Nee, du warst da raus. Nee, ich sehe es an deinem Blick.
Und weißt du was, und es ist bis heute noch so, mir macht nicht das Handwerk so viel Spaß, sondern die Geschichten. Mir geht es immer um den Inhalt. Ich kann nicht mich komplett ergötzen, wenn ich irgendeinen Scheiß zusammenschneide und daraus einen Beitrag mache, weil der Job so toll ist, sondern mir geht es um den Inhalt. Und wenn der Inhalt mich nicht anfixt, ja, und wenn ich nicht das spannend finde und wenn ich das davon nicht überzeugt bin, dass es ein guter Inhalt ist, dann möchte ich das auch nicht machen. Also ich bin keine Fließbandjournalistin, die du am Morgen zu irgendwas schickst und dann macht die das halt bis 5 Uhr, dann ist die Schicht vorbei und dann kommt sie nach Hause. Dann würde ich lieber beim Supermarkt an der Kasse sitzen.
Okay, also das heißt sowas wie Frühstücksfernsehen mit 10 verschiedenen Themen, wo vielleicht dann auch ein bisschen Promi dabei ist, ein bisschen Musik, ein bisschen Sport, ein bisschen dies und das. Das wäre dann tatsächlich auch gar nichts für dich zum Beispiel als Moderatorin, einfach weil du sagen würdest, das ist
nee, also das bin ich auch nicht. Ich bin auch nicht so eine Person, die auf Knopfdruck funktioniert. Und das ist super, dass es solche Menschen gibt und dass es für jede Branche Menschen gibt, die da reinpassen und die das mit Liebe machen und toll machen und gut machen. Aber ich bin einfach keine gute Entertainerin. Ich bin einfach echt stockernst oft, weil mich die Politik einfach auch so mitnimmt und ich da so eine Ernsthaftigkeit auch über die Jahre hinweg in mir verinnerlicht habe. Nicht, weil das meine Masche ist oder mein Image ist, sondern weil das einfach was mit mir gemacht hat. Naja, dass ich einfach nicht so schnell lachen kann über alles, weil ich nicht so viel witzig finde und diese ganzen tragischen Momente in der Welt und die ganzen tragischen Geschichten, die ich erlebt habe und über sie berichtet habe und über die Menschen, ja, das kann ich nicht alles vermischen. Und man sagt ja oft, ich moderiere ja den Weltspiegel und dann habe ich am Anfang wirklich so immer diese Nachricht bekommen, lächel doch mal. Aber ich bin eben keine Moderatorin, die nur abliest, sondern ich bin ja auch unterwegs in der Welt. Ich bin ja in erster Linie, würde ich sagen, Auslandskorrespondentin und Reporterin und fange eben Geschichten auf der Welt ein. Und dann moderiere ich die und das finde ich auch super schön, aber ich spüre bei jedem Beitrag so mit, um was es geht. Ja, ich lese nicht nur irgendwas ab und dann kann ich halt nicht so oft lächeln, weil die Geschichten halt meistens nicht so unglaublich positiv sind. Ich hätte ganz gerne mal so eine Rubrik, nur positive Geschichten aus der Welt. Ich glaube, das würden auch die Zuschauer gerne sehen. Das muss ich jetzt nochmal meiner Redaktion sagen, ja.
Ich wollte gerade sagen, schlag das doch mal vor, das ist doch super. Mach da kleine Rubrik raus,
immer ja, so. Ja, habe ich schon mal, aber wir sind so unglaublich damit beschäftigt, Trimedialität zu bedienen und überhaupt alles zu bedienen, was wir zu bedienen haben, dass dann dieses Positive immer wieder so runterfällt. Aber ich werde es nochmal erwähnen jetzt, wo wir im Gespräch sind und ich nochmal drauf gekommen bin.
Und dann werden wir auf dein Lächeln achten. Also ja, ab jetzt gucken wir ganz genau hin. Du sag mal, jetzt nach dieser frustrierenden Geschichte, mit den Steinen. Nein. Hier mit den, ist mit den Steinen da. Kommen wir nochmal zurück zu deinem Studium jetzt. Ich habe gesehen, du hast 2005 deinen Uni-Abschluss gemacht in Bamberg, hast während des Studiums schon verschiedene Auslandssemester gemacht in Damaskus und in Teheran und dann hast du eben angefangen, an der deutschen Botschaft im Iran zu arbeiten. Was arbeitet man da eigentlich? Ich kenne es ja maximal irgendwie aus irgendwelchen Homeland-Serien oder so, aber du warst da.
Ja, sehr geil, dass du Homeland sagst, weil Homeland war wirklich, also eigentlich bis vor einem Jahr, so meine Serie in echt. Also und dann habe ich auch teilweise Homeland wirklich, also ich habe natürlich alle Folgen gesehen und dann switchte ich zwischen meinem Leben und Homeland und manchmal habe ich die Fiktion mit der Realität verwechselt, weil mein Leben so ähnlich war wie Homeland und dann saß ich in Israel und sah Homeland und dann kam plötzlich Raketenalarm in Tel Aviv. Und dann musste ich in den Bunker gehen und dann ging ich wieder zurück und ich saß da gerade gemütlich im Bett, als der Raketenalarm kam und habe mich kurz auf Pause gedrückt, bin in den Bunker gegangen und bin dann wieder hoch und habe wieder Homeland weitergeschaut. Und es ist so, also wirklich surreal manchmal.
Absolut, das klingt auch so. Und in deinen ersten beruflichen Jahren im Iran, was war da genau dein Job?
Ja, ich habe dann in der deutschen Botschaft in der Presse- und Politikabteilung gearbeitet und habe schon auch diesen Plan gehabt, in der diplomatischen Welt dann vielleicht auch Karriere zu machen, hab aber dann im Laufe des ersten, zweiten Jahres dann gemerkt, das ist eine ganz schöne Hörigkeit nach oben und eine ganz schöne Hierarchie im Auswärtigen Amt und du musst immer das vertreten, was dein Botschafter an der Botschaft so für eine Vorstellung hat und auch wie der tickt und je nach Botschafter ist die Stimmung sehr gut oder sehr schlecht an der Botschaft und ich meine, du arbeitest 4 Jahre an der Botschaft kannst du auf 5 Jahre ausweiten. Und es kommt dann auch immer darauf an, wer ist der Außenminister. Und du musst ja auch im Sinne und im Auftrag des Außenministers arbeiten. Stell dir mal vor, da ist ein Außenminister, dem du überhaupt nicht einfach politisch beistimmst. Und da war ich eben schon immer, das habe ich dann in den ersten 2 Jahren gemerkt, so viel zu eigen. Also ich hatte viel zu sehr meinen eigenen Kopf und konnte mich da viel zu wenig unterordnen. So, dass dann in dem Moment, als Peter Metzger, der damalige Iran-Korrespondent der ARD, als der auf mich zukam und gesagt hat, hey Nathalie, so jemand wie dich brauchen wir, hast du nicht Bock, als Producerin bei uns im ARD-Studio in Teheran zu beginnen? Dann habe ich kurz überlegt und dann habe ich gesagt, ja, super. Das ist eigentlich ja mein erster Plan gewesen im Leben, Medien und gerade als Brückenfunktion zwischen Ländern, die vielleicht hier in Deutschland den Menschen fremd sind, aber durch meine Kindheit, ja, und auch meine Konstellation, halb Perserin, halb Deutsche, in Deutschland aufgewachsen, aber immer mit Iranern in Kontakt und einfach, ich habe keine Berührungsängste, genauso wenig wie zur arabischen Welt. Es liegt mir einfach, ich kann mich da reinversetzen in die Kulturen, in die Menschen. Ich habe keine Angst davor, vor dem Fremden. Ja, und dann habe ich da angefangen.
Das war 2007. Nimm uns mal einmal mit in deinen Arbeitsalltag da im ARD-Studio. Wie können wir uns das vorstellen? Wie viele Leute arbeiten da eigentlich? Und wie vernetzt ist man auch mit anderen, mit den wenigen anderen westlichen Journalisten, die da im Land sind, mit CNN oder BBC? Geht man da mal zusammen Mittagessen? Also wie war das da für dich?
Die Vernetzung war im Grunde genommen nicht vorhanden. Dafür war dein Team, deine Familie, dein Backup und dein wichtigster Partner für alles. Also, und wir hatten ein sehr, sehr kleines Team. Es war eine Producerin, also jetzt in der Konstellation die letzten 5 Jahre, in der ich dann Studioleiterin war. Eine Producerin, ein Kameramann und der war auch gleichzeitig Tonmann und der hat auch gleichzeitig die ganzen Schalten gemacht und der hat auch das Tripod getragen, ja, also der war eigentlich alles in einem, mein Best Buddy immer noch, also der ist wirklich, wir sind wirklich in dieser Zeit durch dick und dünn gegangen und wir haben all diese Gefahren zusammen erlebt und haben uns immer wieder gewehrt und haben die Behörden ausgetrickst, damit wir irgendwie an eine Geschichte kommen und haben versucht, irgendwie unsere Arbeit zu meistern und die Beiträge umzusetzen und das macht so unglaublich Spaß, in so einem Team zu arbeiten. Ich habe auch immer gesagt, ohne mein Team wäre ich nie was gewesen. Also ohne dein Team kannst du im Iran nicht überleben und du musst komplettes Vertrauen haben. Und wenn du denen nicht vertraust, in so einem Land, wo dir ständig jemand Steine in den Weg legen möchte, wo die Behörden dich versuchen, an deine Arbeit zu hindern, wo überall Geheimdienst ist, der dich bespitzelt, der darauf aus ist, dass du einen Fehler machst, damit man dich ausweisen kann oder damit du ins Gefängnis kommst, da ist natürlich so ein Team einfach Gold wert und ich glaube, man bleibt auch befreundet bis ans Lebensende.
Und wie sah dann euer Arbeitsalltag aus?
Wir haben dann, es ist ja nie ein 9-to-5-Job, ne? Und ich war ja jetzt 5 Jahre lang Studioleiterin in Teheran. Das bedeutet, du bist immer im Einsatz. Ich hatte ja auch kein Backup. Also ich hatte bis ein paar Monate, bevor ich das Studio aufgeben musste, keine Vertreterin. Ich war 5 Jahre lang für ein komplettes Land mit 83 Millionen Menschen verantwortlich. Alles, was da passiert. Kulturell, politisch, zwischenmenschlich, alles. Und das ist natürlich eine Wahnsinnsaufgabe, ja, und eine Wahnsinnsverantwortung auch, weil du musst ja für alle Sendungen immer parat sein. Und ich habe das auch so immer gehandhabt. Ich habe immer zu meinem Team gesagt, solange wir keine Arbeit haben, macht, was ihr gerade zu tun habt. Zahlt eure Rechnungen, geht zum Handwerker, whatever, geht ins Fitnessstudio. Und wenn wir arbeiten müssen, müssen wir arbeiten. Und dann fragt bitte nicht nach der Länge der Arbeitszeit. Ja, also das musste ich gar nicht sagen. Das war im Grunde genommen, wir mussten nie darüber diskutieren. Wenn wir gearbeitet haben, gab es Tage, da haben wir 48 Stunden durchgearbeitet, ohne Pause. Da hat man dann im Studio eine Stunde sich aufs Sofa gelegt, nacheinander in so Schichten und dann ging es weiter und das ist eben so toll gewesen und so kenne ich auch ehrlich gesagt, ich bin so sozialisiert worden im Journalismus, ja, also für mich ist das so ein Arbeiten, während ich dann nach Deutschland, als ich dann zurückkam und dann hieß es, dann gab es diese Schichten, ja, und dann wehe, ich überziehe um 10 Minuten und wehe, ich halte irgendwelche Pausen nicht ein. Und bevor wir erstmal losgefahren sind und ich den Kameraleuten gesagt habe, um was es geht, haben die mir schon gesagt, wann sie ihre Rauchpausen gesetzlich verordnet bekommen. Und dann, da vergeht mir so ein bisschen die Lust auch an dem Job, weil ich, also ich finde, dass man im Journalismus, also gerade in so einem Journalismus in so Ländern, wo du sehr, sehr flexibel sein musst und einfach, du musst den Moment mitnehmen, sonst wird dir der Moment nicht mehr nochmal, den stellt dir niemand nach, ja. Und wenn du das Glück hast, den Moment zu bekommen, dann nimmst du den. Und das ist für mich auch der Reiz der Arbeit. Also dieses Abenteuer und dieses vollkommen dahinterstehen und alles geben, dass du unbedingt ans Ziel kommen willst. Das ist so ein schönes Gefühl, wenn das dein ganzes Team möchte und wenn da nicht irgendwie so ein Querulant ist, der da irgendwie ja, dagegen basht.
Ich stelle mir das aber auch gerade wirklich vor, wie einen kontinuierlichen Kulturclash dann in deinem Leben, wenn du die ganzen Jahre über immer dann auch gereist bist zwischen eben deiner Arbeit im Iran mit hier und da mal irgendwelche Alarm und dann runter in den Keller und dann hier und da wieder die Behörden, die dich aufhalten wollen, jemand nimmt dir die Pressekarte weg und dann kommst du nach Deutschland und das größte Problem ist, wann geht die Nathalie Amiri denn heute in eine Maske und haben wir noch, können wir ein bisschen Rouge noch auflegen? Also das ist ja ein, also konträrer kann man ja gar nicht arbeiten. Was hat dich da am meisten teilweise vielleicht auch ein bisschen verwirrt oder wo hast du gesagt, okay Leute, das ist doch jetzt hier alles irgendwie seltsam?
Also das ist schon ganz krass, was da mit deiner Psyche passiert und auch mit deiner Seele. Also die kam so ein bisschen manchmal nicht nach. Das habe ich ja auch im Buch geschrieben, dass ich wirklich so zwischen diesen Welten hin und her gerissen wurde und wirklich, ne, von hier aus der Blick in den Iran ist ja oft so, naja, dritte Weltland und die Mullahs und die Frauen sind verhüllt und so weiter, haben keine Ahnung von der Welt. Und dann haben, ich finde, manchmal wirkt das so auf mich, dass wir schon so einen leicht überheblichen Ansatz haben. Wir verstehen die Welt und wir sind hier Industrienationen und so weiter. Und dann bist du dort und die haben eigentlich viel mehr Ahnung, wie Politik funktioniert, weil sie immer mitten im Geschehen sind. Es geht ja um sie, ja, sie sind ein Öl- und gasreiches Land. Sie waren in zig Kriege involviert in den letzten Jahrzehnten. Also die Menschen wissen ganz genau, was dort abgeht. Und dann komme ich hierher und bin gerade im Iran noch gewesen auf einer Demonstration und habe versucht, irgendwie an den ganzen Sicherheitskräften und Schlägern und Geheimdienstleuten, die auf uns angesetzt waren, die hatten ja unsere Bilder auch immer, weil wir waren ja nur eine Handvoll von westlicher Journalisten und versucht da irgendwie einen Bericht zu vollbringen über die Bewegung für die Freiheit, ja, über die Menschen, dass sie ihre Existenz riskieren, auf die Straße gehen und wirklich da mit ihrem Tod auch mitunter zahlen müssen, weil sie sich trauen, auf der Straße zu protestieren. Und dann komme ich hierher und bin dann irgendwie am Abend eingeladen und dann sprechen die 3 Stunden lang über die Lieferung eines Designertisches aus Marmor. Und da hatte ich dann schon öfters das Gefühl so, ich will, glaube ich, wieder dorthin zurück, wo es keine Freiheit gibt, aber wo es um etwas geht, also um Existenzielles geht. Und ich habe das auch das Gefühl in der Kunst- und Musikszene, in der Kulturszene, es geht so sehr ums Überleben dort, dass alles einen Inhalt hat und nicht, und es geht wirklich, es gewinnt dadurch so sehr Qualität. Ich habe das Gefühl, dass wir erst seit einem Jahr wirklich wissen, was auch Krise bedeutet seit der Pandemie, dass jeder auch ein Gespür inzwischen dafür bekommen hat, was bedeutet es, wenn ich in meiner Freiheit beschnitten werde? Was bedeutet es, wenn ich jeden Tag in einem permanenten Stresszustand mich befinde? Und ich glaube, dass heute, ich glaube und ich hoffe fast, dass Menschen heute demütiger dem gegenüber werden, was wir haben, agieren und auch sehr viel informierter sind.
Du versuchst eben unter anderem mit deinem Buch jetzt, sonst eben auch mit dem Weltspiegel, mit deinen Berichten, auch natürlich in der Tagesschau oder in den Tagesthemen, den Iran, den Menschen in Deutschland näher zu bringen, vor allen Dingen auch die Menschen. Inwiefern hast du auch diese Parallelgesellschaften, von denen du ja auch schreibst, mit zum Beispiel junge Mädchen, die so tun, als hätten sie keinen Freund, damit der Papa nicht böse ist und in Wirklichkeit gehen sie ins Hotel und treffen sich mit dem. Oder junge Mädchen, die eigentlich lesbisch sind und dann aber so tun, als wären sie es nicht, damit die Eltern nicht böse sind und so. Also diese ganze dieses ganze Konstrukt, inwiefern hast du das eben auch da erlebt und was waren vielleicht so Momente, wo du dir dachtest, das darf doch gerade alles nicht wahr sein, in was für einem riesigen Rollenspiel wir uns befinden. Ja. Können wir einfach mal bitte einfach Vorhang zu und jetzt mal alle Masken runter?
Ja, ja, das, also permanent, jeden Tag von morgens bis abends. Also es war, Iran ist durchgehend 24/7 ein Rollenspiel, weil du ja außerhalb deiner Privatsphäre nie die Rolle spielst, die du bist. Also es gibt die Realität hinter der verschlossenen Haustüre und dann gehst du vor die Türe und das fängt ja schon damit an, dass du ein Kopftuch aufziehst. In den meisten Häusern, in denen ich war, wurden keine Kopftücher getragen, es wurden keine Mäntel getragen und selbst in den konservativen Häusern, in denen ich dann zu Gast war, wurde mir gesagt, zieh dein Kopftuch aus, wir haben damit kein Problem. Also damit geht's ja schon los und dann bist du permanent bei den geilsten Events und denkst du, oh bitte, 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 wo ist meine Kamera? Aber du kannst es ja nicht filmen, weil wenn ich es filme, gefährde ich ja die Menschen. Das ist ja ganz schnell rauszukriegen. Und das ist so pervers und es tut dir als Journalist so weh, weil du gehst auf eine Party und siehst, wie Menschen feiern und Spaß haben am Leben, zu derselben Musik tanzen, wie wir tanzen, die gleichen Cocktails trinken, wie wir sie trinken, noch ein bisschen enger die Mädchen und knapper bekleidet sind und noch ein bisschen mehr Make-up haben als wir. Aber sonst ist eigentlich so eine Party ähnlich, nur ein bisschen exzessiver, weil sie einfach von Anfang bis zum Ende nur tanzen. Und du denkst, ich möchte so gerne genau das jetzt alles filmen und den Menschen zeigen, dass das ist eigentlich das Leben im Iran. Ja, so bewegen die sich. Das Regime möchte das nicht. Ich mache in dem Sinne das mit, was das Regime will, nicht um dem Regime zu gefallen, sondern um die Leute nicht zu gefährden. Und das macht dich natürlich kirre als Journalistin, dass du eigentlich nicht über die Wahrheit berichten kannst, weil du sie sonst gefährdest.
Überhaupt, es ist ja ein Riesenproblem, glaube ich, in einem Land wie dem Iran überhaupt erstmal rauszufinden, was ist die Wahrheit? Ja. In einem Land, das eben so von den Staatsmedien dominiert wird, wo soziale Medien gesperrt sind. Wie hast du da versucht, eben deinen Job sorgfältig machen zu können?
Das ist verdammt schwer, weil ja auch man permanent insofern manipuliert wird oder man die Behörden versuchen, Gehirnwäsche mit dir zu betreiben. Und das geht natürlich auch dann mit Journalisten, die nicht so viel Erfahrung haben. Denen wird halt dann gesagt, so, oh, ich habe jetzt eine Wahnsinnsstory für dich, die bekommst nur du. Und natürlich fällt dann ein Journalist, der sich nicht so gut in dem Land auskennt, drauf rein, ja. Dann zeigen sie dir, weiß ich nicht, die Motorradfahrerin, ja, die dann super geschminkt und mit halt dem perfekten Hijab auf dem Motorrad sitzt und im Grunde genommen die moderne Islamische Republik präsentiert. Ja, das ist dann die Geschichte. Dann kommt der, sag ich jetzt mal, der den Iran nicht kennende Journalist aus dem Westen und sagt so, wow, super, nehme ich die Geschichte. Ja, und denkt auch noch, sie ist exklusiv. Während hingegen ich dann natürlich diese ganzen anderen iranischen Medien auch sehe und dann sehe, das ist halt gerade die Geschichte, die en vogue ist in der Islamischen Republik und die hat alle verkauft bekommen. Und dieses Spiel habe ich halt nicht mitgemacht. Deswegen wollten sie ja genau mich nicht haben, weil ich das halt sehr oft durchschaut habe. Und ich habe mir halt meine eigenen Geschichten gesucht. Aber diese eigenen Geschichten sollte ich ja darüber sollte ich nicht berichten. Insofern ist es unglaublich, unglaublich schwer, als Journalist dort über die Wahrheit zu berichten, über realistische Zustände zu berichten, über die Realität an sich zu berichten, weil du hast ja nie Informationen. Und wenn, dann ihre eigene manipulierte Information. Also Umfragen, Fakten, Zahlen, Daten, all das gibt's nicht. Ja, und dann stehst du da und musst aus einem Land berichten. Du bist die einzige Journalistin und das, was du sagst, zählt ja dann als Fakt, weil es wird ja dann in der Tagesschau ausgestrahlt. Und das ist eine unglaubliche Verantwortung. Ich arbeite ja immer noch sehr oft in der Türkei und das hieß ja dann sehr lange Zeit oder immer noch und es ist auch berechtigt, dass die Türkei das größte Gefängnis für Journalisten hat. Aber in der Türkei zu arbeiten im Vergleich zum Iran ist paradiesisch. Also das kann man sich aus der Ferne gar nicht vorstellen. Aber in der Türkei spreche ich mit Menschenrechtsaktivisten, da spreche ich mit dem Anwalt des Verurteilten vor dem Gefängnis. Wenn ich im Iran drehen würde vor dem Gefängnis, bin ich nach genau 30 Sekunden selber in dem Gefängnis.
So läuft es. Du schreibst doch auch in dem Buch, einfach jetzt mal so ein kleiner popkultureller Vergleich, da schreibst du doch, dass Menschen aus dem Iran in die Türkei fliegen, in den Sommerurlaub, um da ihre Popstars zu sehen. Ja. Weil die dürfen im Iran nicht auftreten, aber in der Türkei.
In der Türkei. Und da macht die Türkei auch richtig viel Kohle damit, weil es sind ja Zehntausende Iraner im Jahr in der Türkei und hören sich dann eben die Songs ihrer Popstars dort an. Und die Popstars kommen halt aus L.A. eingeflogen, weil die meisten in L.A. oder Toronto wohnen, die Exilmusiker, die großen Popstars. Und die kommen halt dahin und machen dann in Ankara und Antalya und Bodrum und so weiter ihre Konzerte. Und dann sind wirklich so 10.000, 20.000 Iraner da. Und zwar all die Iraner, die verschleiert im Iran sind, sind dann da mit den engsten Cocktailkleidern und Hotpants und so weiter. Diese Gesellschaft ist so unislamisch geworden, weil sie so fed up sind mit dem Islam, der im Namen, weil im Namen des Islams sie ja ihrer Freiheit betrogen wurden und vor allen Dingen auch ihrer Rechte und jetzt sind sie auch noch zusätzlich arm geworden, ja, also und verarmt. Also es ist, sie haben sich einfach entislamisiert, würde ich sagen. Das ist übrigens ein No-Go-Satz für den Iran, weil wenn man da sagt, die Gesellschaft ist nicht mehr islamisch, wirst du hingerichtet. Nur das ist Fakt. Also ich würde sagen, und das sagt nicht nur ich, es sagen auch, gerade eben gab es eine Umfrage, Institut in den Niederlanden geführt von zwei Iranern, die dort auch geboren sind. Und die haben jetzt eine Umfrage gemacht von 40.000 Iranern, die auf das Ergebnis gekommen sind, dass 40% der Iraner sich nur noch als Muslime, als schiitisch bezeichnen. Das heißt im Umkehrschluss 60% nicht. Und genau so habe ich diese Gesellschaft auch empfunden.
Du, wenn wir jetzt dann nochmal auf den Homeland-Vergleich kommen, ne? wie bist du denn dann an deine Informationen zum Beispiel gekommen? Also du porträtierst eben zum Beispiel immer wieder, hast du starke Frauen porträtiert, die entweder ein kleines Unternehmen haben oder die irgendwie sich für andere eingesetzt haben, die irgendwie auch versuchen, das Land zu modernisieren oder da was zu bewirken. Wie bist du an diese Leute rangekommen dann? Also wie
krass vernetzt
muss man da sein?
Ja, sehr vernetzt. Also ich glaube auch, dass jeder meiner Bekannten und Freunde mal herhalten musste. Also du nimmst halt dann alles, was geht, ja, um irgendwie etwas zu präsentieren, was in diesem Land ist. Und es geht alles über private Kontakte. Oder auch inzwischen schon über Instagram. Instagram ist ja die einzige Plattform, die nicht blockiert ist. Aber zum Beispiel haben wir dann mal versucht, Iran hat ja sehr viele und immer noch afghanische Flüchtlinge, bis zu 4 Millionen sind im Land und zwar schon in der dritten Generation. Und dann gibt es so eine schiitische Miliz, die Fatemiyun, und die werden junge Afghanen rekrutiert und werden innerhalb der Revolutionsgarde dann nach Syrien geschickt zum Kämpfen. Und die sagen immer, dass sie nur, also Iran sagt, die offizielle Linie heißt, wir schützen nur die heiligen Gräber in Syrien. Mhm. Was natürlich Bullshit ist, weil wir die Fakten aus Syrien kennen und auch, wir haben ja Zahlen über Gefallene und wissen, dass es eben nicht so ist. Aber das sagt dir keiner. Also wie versuchst du es darzustellen? Und dann haben wir eben über Instagram bei einer Familie angerufen und haben sie kontaktiert und haben gefragt, ob wir mit ihnen sprechen können, denn ihr Sohn sei gefallen. Und die waren sehr frustriert und traurig und wollten darüber sprechen. Und dann hatten wir den Kontakt aufgebaut und 2 Stunden später riefen sie an und sagen, sie können nicht mit uns sprechen. Und dann sagten, warum? Und dann sagt sie, ja, sie haben den Hinweis bekommen, es wäre besser, nicht mit uns zu sprechen. Das heißt, wir werden selbst über Instagram so verfolgt und dann wird direkt so eine Familie, die mit uns sprechen will, angerufen und ihr wird verboten, mit uns zu sprechen. Und so wird natürlich ganz viel ständig blockiert. Also sind wir daraufhin zum Friedhof gefahren, aber heimlich, weil wir dort nicht drehen durften, und haben dann die Grabsteine gefilmt mit den afghanischen Gefallenen und haben dann gesehen, wieso sind die dann dort, und haben halt dann versucht, über solche Bilder im Grunde genommen zu zeigen, dass die afghanischen Flüchtlinge überall hingeschickt worden sind als Soldaten und eben nicht als Beschützer von heiligen Städten. Also insofern sind es immer wieder Geschichten gewesen, die wir eben versucht haben umzusetzen, aber es wurde natürlich dann auch oft blockiert. Also ich habe auch eine Geschichte gemacht über Drogen, den Anstieg des Drogenkonsums im Iran, und dann waren wir auch in einer offiziellen Stelle, die Methadon verkauft hat und eben saubere Spritzen, und wir waren da im Süden Teherans bei Medjool-e-Shush, und das war wirklich katastrophale Zustände und da lagen überall Spritzen rum und die Drogenabhängigen saßen unter den Bäumen und so weiter. Und dann haben wir durch 1000 E-Mails und Druck und so weiter eine Drehgenehmigung bekommen für eine Woche später. Und dann kamen wir da an, wollten anfangen zu drehen. Jetzt schaue ich meinen Kameramann an, er schaut mich an und sagt so, what the fuck, was ist hier los? Der gesamte Rasen gemäht, keine Spritze mehr am Boden, Sportler im Park unterwegs, irgendwie so ein pfeifender Straßenkehrer, alles Halligalli, super gut, kein Drogenabhängiger mehr. So, und das war dann das Bild, das wir filmen sollten. So, und so ging es uns eben permanent, so dass du immer am Ende eines jeden Berichts dachtest, und zwar nur für 1,30, du musst definitiv den Krimi-Preis bekommen, weil so viel, wie du da geschwitzt hast, um das irgendwie umzusetzen, muss doch jeder Zuschauer merken, wie schwer das ist. Was man natürlich als Zuschauer überhaupt nicht merkt, weil es ist einfach ein ganz normaler Beitrag aus einem Land, wo du keine Ahnung hast, dass die Arbeit so unglaublich schwer ist.
In welchen der Momente in den ganzen letzten Jahren hattest du denn tatsächlich auch vielleicht mal Angst? Also, weil man merkt auch in dem Buch, dass du natürlich, du bist super tough und du bist mutig und du hast ein tolles Team und es ist super, dass ihr diesen Job so lange so gut für uns alle quasi gemacht habt und da so tolle Beiträge dann eben zustande gekommen sind, die natürlich alle preisverdächtig sind. Aber was war vielleicht dann doch mal ein Moment, wo auch du dachtest, fuck?
Ganz viele gleichzeitig. Also ein richtiger Fuck-Moment war, als wir an Meydoun Vadiyaz 2009 standen und es waren eben Hunderttausende auf den Straßen, die protestiert haben und dann haben wir plötzlich so Motorengeräusche gehört und wir wussten, jetzt kommt die Revolutionsgarde und vor allen Dingen die Basij-Milizen, so dicke, bärtige, ungewaschene, ungepflegte Männer, meistens zu zweit auf so einem Motorrad. Und kommen, gerade, es war wie so ein riesiges Brummen und da kamen 200-300 Motorräder auf uns zu und wir waren in dieser Mitte des Platzes und wir wussten, wenn die uns jetzt haben, dann werden wir verschleppt und weiß ich nicht, in welchem Verlies wir dann landen. Und da dachte ich schon so, oh mein Gott, jetzt ist vorbei. Also das war's jetzt, weil jetzt wir kommen nicht nach hinten, da stehen die Polizei, wir kommen nicht nach vorne und nach hinten, weil da steht der Geheimdienst und vor uns kommen jetzt diese wutentbrannten Schlägertrupps. Und in dem Moment hatte dann einer dieser Polizisten, die ja auch gegen uns sind, ja, da sind nicht die Polizisten Freund und Helfer, sondern die sind ja auch gegen dich, weil wir sind ja die Feinde des Systems. Aber einer dieser Polizisten hat wohl meinen Kameramann erkannt und die waren zusammen im Fitnessclub. Und der hat dann ein Auto angehalten, hat gesagt, hier, geht rein und fahrt geradeaus und haut ab. Ja? Und dadurch sind wir eben da rausgekommen. Aber ich muss dir sagen, dass ich bis heute noch, wenn ich Motorräder höre, so einen Schreckmoment bekomme. Also Motorrad ist für mich immer damit assoziiere ich immer diese Gefahr durch die Basij-Milizen, weil die immer auf Motorrädern sitzen.
Oh Gott, also das ist für uns alles irgendwie unvorstellbar, was du erzählst. Das klingt für mich wirklich so unrealistisch, Homeland-mäßig, dass ich mir denke, wow, und du hast das wirklich alles erlebt. Du beschreibst ja auch im Buch, wie viele gerade junge Menschen den Iran auch verlassen. Du schreibst da Tausende Monat für Monat. Du bist aber Jahr für Jahr immer wieder hingereist, immer wieder eingereist. Auch in Momenten, wo vielleicht Familie, Freunde irgendwann mal gesagt haben, Natalie, bleib doch zu Hause. So stelle ich es mir zumindest vor. Ja, warum hast du denn immer wieder gesagt, ich muss zurück und ich muss berichten?
Da gibt es immer etwas Übergeordnetes in mir, ein übergeordnetes Gefühl, dass ich diese Aufgabe habe. Und ja, weißt du, du hast als kleines Kind Anne Frank gelesen und ich weiß es noch, ich habe immer gesagt, wieso hat niemand was gesagt? Also wenn ich damals gelebt hätte, ich hätte was gesagt. Und jetzt habe ich nun mal in diesem Land die Möglichkeit, was zu sagen. Und natürlich ist es gefährlich, aber ich habe einfach das Gefühl, ich muss es tun, weil irgendjemand muss ja über diese ganzen Gräueltaten und Menschenrechtsverletzungen berichten. Und ich bin dafür prädestiniert, weil ich verstehe die Tricks dieses Regimes und ich kenne mich durch mein Studium und durch diese lange Erfahrung dort aus und ich bin froh drum. Also ich möchte es nicht anders haben.
Trotzdem kannst du momentan zumindest nicht in den Iran einreisen. Zumindest lässt sich deine Redaktion ja quasi auch nicht, so wie ich es mitbekommen habe. Also der Bayerische Rundfunk. Ja, ich traue dir zu. Du hast knallhart durchgezogen. Aber der Bayerische Rundfunk, also dein Arbeitgeber, der eben stellvertretend für die ARD quasi für dich verantwortlich ist, mehr oder weniger als Arbeitgeber vor Ort, hat zu einem gewissen Zeitpunkt gesagt, Nathalie, jetzt kommst du da nicht mehr rein. Was war da der ausschlaggebende Punkt?
Es gab die Reisewarnung vom Auswärtigen Amt, dass ich konkret für mich, dass ich als politische Geisel genommen werden könnte. Es sind ja sehr angespannte Verhältnisse gerade zwischen Iran und dem Westen aufgrund des Atomabkommens, das ja auf der Kippe steht. Jetzt spricht man wieder, aber dennoch hat man eben darauf hingewiesen, dass Iran auch um in die Verhandlungen mit bestimmten Druckmaterial zu gehen, Doppelstaatler nehmen könnte als Geiseln. Und man hat es ja auch gesehen, also sitzen mehrere Doppelstaatler aus dem Westen jetzt in iranischen Gefängnissen. Und man hatte einfach die Befürchtung und wohl auch konkrete Hinweise darauf, dass man mich als politische Geisel nehmen würde. Und dann hat natürlich der Bayerische Rundfunk gesagt, so Nathalie, wir wissen, du würdest weiter einreisen, aber das können wir nicht mehr verantworten.
Und wie lange hast du dann mit denen diskutiert, bevor du eingesehen hast, dass du da bleiben musst?
Ja, das ist jetzt mal, das fällt jetzt mal unter, also lange.
Ja. Wie sehr fehlt dir das jetzt, dass du nicht hin kannst?
Mir fehlt es schon sehr, klar. Es ist, ich sage immer, mein Kopf ist deutsch und mein Herz ist persisch und mein Herz wird gerade im Moment etwas vernachlässigt. Und ich habe ja das Buch auch gerade als Hörbuch eingesprochen. Und vor mir in der Regie saßen dann zwei Männer, die eben ihren Job machten, ne? Der Regisseur und der Tonmeister. Und ich musste mich ganz oft so unterm Tisch, während ich es eingesprochen habe, so ganz fest zwicken, sodass ich echt schon fast geblutet habe, dass mir nicht die Tränen kommen. Also ich habe mir so ein bisschen so Schmerz zugefügt, damit ich diese Trauer nicht so empfinde, weil ich natürlich sehr traurig bin, also insgesamt über die Lage der Menschen, wie sie dort leben müssen, aber dann, dass ich ihnen irgendwie so, dass ich gerade so weit weg bin von ihnen. Ich hatte das Gefühl, dass ich, wenn ich dort bin, einfach noch mehr bewirken kann. Wobei, vielleicht ist es auch nicht so, weil dadurch, dass ich jetzt nicht mehr anreisen konnte, hatte ich die Zeit auch für dieses Buch, konnte mich einfach mal so ein bisschen sammeln und gucken, was ist denn überhaupt passiert die letzten 42 Jahre. Und das hätte ich sicher nicht, wenn ich weiterhin die Studioleiterin dort gewesen wäre, auf die Reihe gebracht, also einfach zeitmäßig. Und ja, insofern, ich bin natürlich traurig, aber ich sehe das auch nicht endgültig. Ich habe gestern noch meine liebe Freundin dort gefragt, wie sie es findet, die Idee, wenn ich jetzt mit Eseln über die türkische Grenze zurückkomme, direkt dann in ihren Kofferraum steigen würde und dann einfach nur auf ihren Balkon gehen und dort Teheran mir anschauen von oben mit einem heißen Tee. Aber sie hat gemeint, vielleicht ist es jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt.
Vielleicht ist das auch doch eher die Geschichte, die du dann an die Homeland-Autoren gibst, weil sie doch nochmal eine neue Staffel machen wollen oder so. Es eignet sich dein Leben und deine Erlebnisse eignen sich auf jeden Fall für so eine Serie.
Also ich bin auch echt traurig, dass ich mit Homeland schon durch bin, weil es wäre jetzt wirklich ein super Ersatz gewesen. Und ich habe auch schon Fauda geschaut, ich habe auch schon Teheran geschaut. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch schauen soll, was in die Richtung geht. Also bitte, wenn irgendjemand hier zuhört und einen tollen Tipp hat, dann schickt es mir, weil ich brauche ein bisschen gerade Ersatz.
Es gibt tatsächlich von Homeland auch so Bücher, die nochmal vor der Serie spielen. Die sind aber allerdings relativ schlecht, muss ich fairerweise sagen. Ich habe sie trotzdem gern gelesen. Also das eine
ja, aber Bücher geht gelesen. Nicht, weil ich lese schon den ganzen Tag. So. Und ich brauche irgendeine Serie, damit ich abschalten kann dann am Abend. Weil ich muss wegkommen von den Buchstaben. Ich lese ja schon den ganzen Tag permanent.
Ja, ich denke noch mal drauf rum. Ich gucke gerade Blacklist, aber Blacklist hat halt nichts mit Iran oder Nahem Osten oder so zu tun. Deswegen, das ist dann vielleicht
was, nicht um was geht's
da? Da geht's Ray Reddington. Sie nennen immer nur Red, der ein Schwerverbrecher ist und sich aber irgendwann dazu durchringt, mit dem FBI zusammenzuarbeiten und dann eine Blacklist, eine schwarze Liste von Schwerverbrechern mit denen zu fangen.
Ah, okay, ja.
Das ist aber ganz gut gemacht, weil man nicht so ganz weiß.
Ist schon auch okay.
Ja, und man weiß halt bei dem auch nie so ganz, ist er jetzt gut oder ist er jetzt doch ein Arschloch oder so und man liebt ihn ein bisschen, aber man hasst ihn halt auch so dieses Übliche, was ich aber immer so ganz gut finde.
Ja, ich habe mit The Americans angefangen, aber das hat mich dann echt nach der zweiten Staffel gelangweilt, weil es irgendwie immer wieder gleich und irgendwie hat mich
das gestresst. das. Nein, nein, da musst du noch mal eine Chance geben jetzt in der dritten Staffel. Das wird noch richtig gut. Und gegen Echt? Ende, das ist eine der wenigen Serien, wo ich sage, das war mal ein geiles Ende. Es war Echt? Wirklich richtig gut.
Aber es wiederholt sich doch die ganze Zeit am Anfang.
Ja,
immer aber wieder dann, dasselbe und sie regt mich so auf.
Weil sie so skrupellos ist, oder was?
Ja, weil sie so pro Sowjetunion ist und das irgendwann ist es doch auch. Ja,
die
mal.
Ist halt voll durchdoktriniert. Ja. Also die lebt das halt alles bis zum Schluss. Und das ist aber auch interessant, die Entwicklung. Also von ihr, die halt wirklich sich ja gefühlt niemals verändert. Also ja. Die könnte ja ihre eigenen Kinder umbringen und würde danach keine Empathie empfinden.
Nichts
und empfinden. Ihr Mann wiederum, der immer mehr zum American wird. Mhm. Also das ist schon ganz spannend noch. Na gut, also das musst du auf jeden Fall noch mal eine Chance geben dem Ganzen. Du hast im Buch an einer bestimmten Stelle geschrieben, hast du eine These aufgestellt und sagst, wenn sich im Iran einmal etwas verändern sollte, hin zum Guten, in meinem demokratisch-freiheitlichen Verständnis, dann durch die Frauen, hast du da geschrieben. Warum?
Wenn ich dich mitnehmen könnte, würdest du warum nicht mehr fragen nach einem Tag Teheran, weil du sie auf der Straße erleben würdest, wie willensstark sie sind und wie mutig sie sind und wie entschlossen. Sie sind ja durch das Gesetz wirklich nur halb so viel wert. Sie werden ja beschränkt in ihren Rechten. Sie sind zum Beispiel als Zeugin vor dem Gesetz, vor Gericht, werden sie als halbe Person nur gezählt. Ne? Also zwei Frauen als Zeugin zählen so viel wie ein Mann. Sie erben weniger. Sie haben kein Recht auf Scheidung. Nur der Mann kann sie verstoßen. Sie haben nicht das Sorgerecht. Wenn dein Kind 7 Jahre alt ist, wird es automatisch dem Mann zugesprochen. Sie müssen ihren Mann fragen, ob sie arbeiten dürfen, ob sie ausreisen dürfen. Sie können Ausreise gesperrt werden von mittelalterliche Zustände. Und trotzdem haben sie sich jeden Tag irgendwie innerhalb der Gesellschaft immer mehr Dominanz und Durchsetzungskraft erkämpft. Und sie lassen sich sehr, sehr wenig sagen. Natürlich hast du von Seiten des Gesetzes weniger Rechte, aber eigentlich das Sagen in der Familie hat oft die Frau. Frauen im Iran lassen sich überhaupt nichts sagen. Und die schreien auch den Mann auf der Straße an, wenn der ihnen blöd kommt. Also das ist einfach diese Unterwürfigkeit, was man oft in der islamischen Welt sieht, dem Mann gegenüber. Das gibt sehr wenig im Iran. Ich spreche aber jetzt von den großen Städten, ne? Also von den Metropolen, wie es auf dem Land ist und in den Provinzen, da ist es natürlich schon noch traditioneller. Und da darf natürlich die Frau nicht sich scheiden lassen und dann alleine wohnen. Und aber um genau aus solchen Zuständen auch zu fliehen, suchen oft Frauen den Weg übers Studium dann ihre Freiheit mehr zu erkämpfen und haben dann eben zumindest bis zum Ende des Studiums dann sich ja so ein bisschen so einen Freiraum erkämpft und das siehst du auch an den Quoten im Iran. Ich glaube, es ist das einzige Land, in dem jetzt die Mullahs dafür plädieren, dass es eine gesetzliche Männerquote gibt, weil die Frauen über 60% der Absolventinnen ausmachen. Und das läuft natürlich konträr zu dem, was an sich die religiöse Geistlichkeit und Machtelite im Iran vorhatte mit der Rolle der Frau in der Islamischen Republik.
Gibt es vielleicht eine, die du mal exemplarisch für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt das Buch vielleicht noch nicht gelesen haben, kurz vorstellen könntest, vielleicht eine Frau, mit der du auch immer noch im Kontakt bist oder zumindest immer noch gedanklich auch bei ihr bist und denkst, okay, wie geht's ihr wohl? Die hat mich nachhaltig beeindruckt.
Ja, also gedanklich jeden Tag bin ich immer noch verbunden mit Nasrin Sotoudeh. Das ist eine international auch bekannte Menschenrechtsaktivistin und Anwältin, die eine der wenigen Anwältinnen war, die bis zum Schluss sich getraut hat, auch Frauen und Minderheiten, auch Minderjährige, die zum Tode verurteilt wurden, also immer sehr, sehr schwere Fälle zu verteidigen in der Islamischen Republik, die einfach, und ich habe sie ganz oft ins Gericht begleitet und sie war so unglaublich, es ist eine ganz kleine, zierliche, unscheinbare Frau und du denkst dir, was will die denn bewirken? Und im Gerichtssaal sitzt dann halt dann der Richter, es gibt ja keine weiblichen Richter, das ist seit der Islamischen Republik verboten. Früher gab es übrigens Richterinnen, jetzt nicht mehr, seit 1979. Und dann gehst du mit ihr in den Gerichtssaal und dann wird die zur Löwin im Gerichtssaal und lässt sich einfach nichts sagen. Und sie hat einfach, sie hat keine Angst. Und sie wurde vor 2 Jahren zu 38 Jahren Haft verurteilt und 147 Peitschenhieben und sitzt seit 2 Jahren im Gefängnis, im ewigen Gefängnis. Und hat dort auch noch selbst aus dem Gefängnis heraus einen Hungerstreik begonnen, weil sie aufmerksam machen wollte auf die Menschen unrechtwürdigen Verhältnisse in den iranischen Gesetzen, gerade jetzt in Pandemiezeiten. Und selbst da, diese zierliche Frau hat dann so unglaublich viel abgenommen, dass sie wirklich kurz vor ihrem Tod war. Und dann hat man sie künstlich ernährt. Und diese Frau hat mir irgendwann mal gesagt, Nathalie, weißt du was, die einzige Angst, vor der du Angst haben musst, ist die Angst. Und das aus dem Gefängnis heraus. Und die ist einfach nur wow. Also, und das so, es zerreißt mir das Herz wirklich, dass ich hier sitze und Journalistin bin und nichts für sie machen kann.
So. Naja, du kannst was für sie machen, indem du ihr eine Stimme schenkst, indem du...
Ja, aber weißt du, das mache ich ja ständig. Was ändert sich daran? Ist es den Machthabern im Iran egal? Und welchen Einfluss hat Deutschland auf den Iran? Überhaupt nicht. Die versuchen gerade händeringend irgendwie dieses Atomabkommen hinzukriegen und dafür akzeptieren sie gerade sämtliche Menschenrechtsverletzungen, die dort stattfinden. Mhm. Man will einen Deal haben mit dem Iran, weil man Angst hat, dass die sonst eine Atombombe bekommen. Und deswegen kann man sie auch nicht irgendwie noch weiter jetzt... Natürlich, jetzt gab es gerade irgendwie neue Sanktionen der EU gegen 8 Personen, aber das interessiert die Islamische Republik nicht, weil es keine Wirkung, also es hat keine Folgen. Ja, man nimmt auch Europa nicht mehr ernst als politischen Akteur.
Aber Nathalie, jetzt zitiere ich an dieser Stelle eine sehr schlaue Frau, die mal im Fernsehen gesagt hat, die ist ARD-Korrespondentin und Studioleiterin jahrelang gewesen im Iran, die hat gesagt, hier wird sich nicht alles von einem Tag auf den anderen ändern, es wird langsam vorangehen. Es wird langsam...
Aber habe ich dir schon gesagt, dass ich ein ungeduldiger Mensch bin?
Ja, da musst du jetzt aber durch.
Okay.
Ich drücke dir die Daumen, dass du bald wieder auch in den Iran darfst. Hast du nicht auch ein klein bisschen Angst, dass vielleicht so ein Buch und auch die ganzen Interviews, die du jetzt gibst, eher kontraproduktiv ist in Sachen Einreise, weil du ja so schon immer gucken musstest, lassen die mich nochmal rein nach den 3 Berichten, die ich letzte Woche gemacht habe oder nicht? Und jetzt hast du ja dieses Buch, wo ja nochmal viel mehr auch noch zutage kommt, als eben sonst in so einem 1:30-Bericht möglich war.
Ja, also jetzt ist auch eine Einreise wirklich erstmal, es ist einfach, es ist obsolet. Jetzt kann ich es gerade vergessen. Ich weiß nicht, was passieren muss, dass ich wieder einreisen kann.
Vielleicht auch der Plan mit dem Esel.
Also ich finde, ich sollte das nicht verkaufen an die Homeland-Leute, sondern ich sollte das umsetzen. Wenn ich wieder da bin, erzähle ich dir davon, aber nicht, wenn ich dort bin. Das wird ja abgehört.
Nathalie Amiri, eine fantastische, sehr inspirierende, starke Frau. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast.
Sehr gerne.
Das war die 21. Folge von Die Medienmacherin. Und wie immer ist klar, mehr Fragen, Anregungen, Kritik könnt ihr gerne an mich schicken über Instagram, Twitter oder Facebook. Mehr über Nathalie Amiris Arbeit bekommt ihr bei ihr zum Beispiel auch bei Instagram. Alle spannenden Begegnungen, über die wir hier teilweise kurz gesprochen haben, gibt es auch in ihrem Buch Zwischen den Welten von Macht und Ohnmacht im Iran. Und ansonsten seht ihr sie bald auch wieder im Fernsehen. Also im Weltspiegel, nicht bei Homeland.